So, nachdem die Asienbrücke heute die Space Agency besucht hat, SAP besucht hat, Infosys besucht hat, geht's jetzt oder bin ich jetzt bei der Firma Sixt hier in Bangalore. Und beachtlich, am Freitagabend, es ist nach 19 Uhr, wird noch fleißig gearbeitet, das Büro ist noch ziemlich gut besucht.
Der Mann, den wir da hören, läuft in Anzug und Krawatte durch ein Großraumbüro. Über dem Jackett trägt er eine Art geflochtene Kette, wahrscheinlich ein Geschenk seiner Gastgeber. Der Mann heißt Andreas Scheuer.
Also wenn ich mir das alles anschaue, dann wird hier ziemlich hart gearbeitet und das Ganze mit der Software, die alle 6 Kunden weltweit anwenden.
Es könnte ein Imagefilm für deutsche Firmen sein, zumindest wenn man Scheuer für eine geeignete Werbefigur hält.
Und das ist auch Mobilität der Zukunft in Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Indien. Also, Sixt ist hier in Bangalore ziemlich, ziemlich gut vertreten mit einem Riesen-Headquarter. Gut.
Er war Verkehrs- und Digitalminister. Bekannt ist Andreas Scheuer vor allem für das Mautdebakel. Jetzt baut der CSU-Politiker auf Kontakten aus der Regierungszeit auf. Mindestens ein neuer Job liegt direkt in der Automobilbranche. Und es gibt offensichtlich keine Regeln, die ihn daran hindern. Wie kann das sein? Und welche Abgründe des Lobbyismus tun sich da noch auf? Wir haben viel zu besprechen. Hier ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich dachte wirklich, Andreas Scheuer hätte einen Scherz gemacht. Er hat ja als Politiker schon öfter für Lacher gesorgt, deshalb habe ich seine Rückzugsankündigung am 1. April im ersten Moment nicht so ernst genommen. Es war aber kein Scherz. Stattdessen wirft dieser Move eine Reihe von Fragen auf, die ich gern mit meinem Kollegen Sven Becker besprechen möchte. Er ist Reporter im Spiegel Hauptstadtbüro und ein Spezialist für investigative Recherchen, unter anderem zu Dingen, die Andreas Scheuer betreffen. Und davon gibt's ja ein paar. Hallo Sven.
Hallo, grüß dich.
Andreas Scheuer hat in seiner Karriere ja schon so den ein oder anderen Anlass für hochgezogene Augenbrauen geliefert. Ich erinnere mich an so einen Freundschaftsbesuch mit einer CSU-Delegation in Florida, beim ultrarechten Republikaner Ron DeSantis. Das hat sogar innerhalb seiner Partei für Ärger gesorgt. Aber Andreas Scheuer scheint sich noch nie so viel aus Kritik gemacht zu haben, oder?
Ja, also Demut scheint nicht seine Stärke zu sein. Das ist auch mein Eindruck beim Blick auf seine Karriere als Berufspolitiker.
Jetzt war schon seit dem Jahreswechsel eigentlich klar, Scheuer wird nicht mehr für den Bundestag kandidieren, aber er hat dann relativ überraschend am 1. April verkündet, sein Bundestagsmandat schon früher niederzulegen. Sein Platz im Parlament bleibt auch frei wegen der Überhangmandate der Union, bisschen komplizierte Rechengeschichte, aber es rückt keiner nach. Was ist denn bekannt über die Gründe für seinen Rückzug?
Ja, darüber wird viel spekuliert, weil er sich selber nicht geäußert hat. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, so, dass er 2 Unternehmen gegründet hat jetzt, eine Vermögensverwaltung zusammen mit seiner Frau und eine Unternehmensberatung. Und viele gehen davon eben aus, dass er jetzt, wo er sich aus dem Bundestag dann zurückgezogen hat, sich einer Karriere in der Wirtschaft widmet und eben Unternehmen beraten wird. Wobei man sagen muss, das hätte er auch als Abgeordneter gedurft. Da hätte es kaum Beschränkungen gegeben, er hätte das anzeigen müssen, aber es ist nicht verboten, neben seiner Abgeordnetentätigkeit auch als Unternehmensberater zu arbeiten, machen tatsächlich einige im Bundestag. Ein anderer Grund, der hier und da mal angeführt wurde, wofür wir aber keine Bestätigung haben, ist ein immer noch laufendes Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Berlin wegen uneidlicher Falschaussage im Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Das läuft seit ungefähr 2 Jahren, wir hatten damals als erstes darüber berichtet. Das Verfahren führt zurück in die Zeit eben der gescheiterten Pkw-Maut, die du ja auch angesprochen hast. Zum ganzen Vorgang gab es dann einen Untersuchungsausschuss und da ging es eben darum, ob Andi Scheuer zu konkreten Terminen im Zusammenhang mit der Pkw-Maut gelogen hat. Das ist der Anfangsverdacht der Staatsanwaltschaft, der noch nicht bestätigt ist, den er auch bestreitet. Aber dem geht die Staatsanwaltschaft jetzt seit 2 Jahren nach und manche haben gemutmaßt, dass womöglich eine Anklage kurz bevorsteht und er sich deswegen nun zurückzieht. Aber dafür haben wir keine Bestätigung.
Dann arbeiten wir das mal eins nach dem anderen auf, weil ich glaube, dass ja mit dem die meisten Leute Andreas Scheuer verbinden, ist eben diese gescheiterte Pkw-Maut. Scheuer war im letzten Kabinett von Angela Merkel zuständig für Verkehr und Digitales. Und diese Maut war ein langjähriges CSU-Projekt, das Scheuer dann am Ende ja umsetzen sollte und das am höchsten europäischen Gericht gescheitert ist. Hätte man ehrlich gesagt ahnen können. Scheuer hatte aber schon vor dem Urteil teure Verträge unterschrieben und unterm Strich hat das sogenannte Mautdebakel die Steuerzahler 243 Millionen Euro gekostet. Das war dann so die Summe, auf die man sich geeinigt hat. Für nix.
Genau, also es gibt wenig Themen, über die ich geschrieben habe, die Leute so auf die Palme gebracht hat wie die Pkw-Maut. Du hast es ja sehr gut beschrieben. Scheuer ist damals ein sehr großes Risiko eingegangen, als er die Verträge unterschrieben hat, bevor eigentlich klar war, ob die Maut standhaben wird vor dem Europäischen Gerichtshof. Und dann ist genau dieser Fall eingetreten. Der Europäische Gerichtshof hat die Maut, die deutsche Maut, die ja auch als Ausländermaut tituliert wurde, für europarechtswidrig erklärt, weil man eben der Meinung war, dass man nicht einseitig deutsche Staatsbürger bevorteilen kann gegenüber anderen europäischen Mitbürgern. Und genau, dann hat Scheuer etwas gemacht, was aus meiner Sicht damals sehr überhastet war. Er hat quasi kurz nach dem Urteil den Betreibern gekündigt, politisch nachvollziehbar, weil er wahrscheinlich geahnt hat, dass er nie wieder eine Mehrheit für eine neue Pkw-Maut bekommen könnte. Man hätte aus dieser Maut aber auch was anderes machen können, zum Beispiel eine ökologische Maut. Aber das Thema, dieser Begriff allein war schon so verbrannt, weil es ja außerhalb der CSU kaum Befürworter gab für dieses Projekt.
Unterm Strich bleibt jetzt also keine Maut und dieses Minus in dreistelliger Millionenhöhe. Genau. Und wir haben Ende des vergangenen Jahres erfahren, dass es da auch keine Regressforderungen gegen Scheuer geben würde, weil man sich offenbar im Ministerium, das ja jetzt von Volker Wissing, FDP, geführt wird, ja keine großen Chancen ausrechnet, da was zu sehen. Was bei vielen Leuten so ein Ungerechtigkeitsgefühl auslöst, ist doch die Frage, warum kommt ein Minister mit sowas davon?
Beim Thema Politikerhaftung habe ich tatsächlich ein bisschen andere Meinung als beim Thema Antikorruptionsregeln. Ich glaube, dass wir ganz gut daran tun, wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen einzelne Politiker haftbar zu machen, weil dann würde, glaube ich, wirklich irgendwann keiner mehr in die Politik gehen. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Es waren, glaube ich, viele Mitspieler. Es war ein Projekt, das er geerbt hat. Er hat aus meiner Sicht große Fehler gemacht. Fast mehr noch als die sozusagen Unterzeichnung der Verträge vor dem Urteil. Dann dieses überhastete Kündigen, die Gründe, die er dafür angeführt hat, die auf den ersten Blick fadenscheinig waren. Aber einen einzelnen Menschen haftbar zu machen, finde ich persönlich schwierig, weil erstens mal wäre das Geld ja auch gar nicht bei ihm zu holen. 250 Millionen Euro. Es wäre nicht uninteressant gewesen, aber ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, wenn wir eine Politikerhaftung einführen, die es ja in Deutschland so in der Form sehr selten gibt. Trotzdem verstehe ich natürlich den Volkszorn, den ich selber verspüre. Ich glaube, das hat bei Scheuer aber eher auch mit seiner persönlichen Umgang mit dem Fall zu tun. Also er zeigt keine Demut. Er hätte einfach mal sagen sollen, dass dieses Projekt einfach keine gute Idee war. Und diese Größe hat er nicht bewiesen.
Aus meiner Sicht ist klar, dass Scheuer politische Fehler gemacht hat und für die er auch zu Recht kritisiert wurde. Er war dann auch lange Zeit der unbeliebteste Minister in diesem letzten Kabinett von Angela Merkel. Aber am Ende ist in dem Fall jetzt nicht mehr viel übers Geld zu sprechen. Die Sache wirkt abgehakt, jetzt mal abgesehen von diesem Ermittlungsverfahren, wo es um den Untersuchungsausschuss geht. Ich würde trotzdem sagen, hacken wir das Mautdebakel fürs Erste ab und wenden uns seiner neuen Karriere zu. Du hast gerade gesagt, das Geld wäre bei ihm nicht zu holen. Setzt natürlich voraus, dass er mit seiner Unternehmensberatung jetzt nicht extrem erfolgreich wird.
Also 250 Millionen wäre natürlich eine außerordentlich große Summe.
Aber wer weiß, ich würde ihn nicht unterschätzen. Ja. Jedenfalls ist diese neue Karriere in Grundzügen bekannt. Es gibt da ein paar Anzeichen, in welche Richtung die gehen könnte. Hat auch teilweise etwas mit Automobilität zu tun beim ehemaligen Verkehrsminister. Dazu kommen wir aber gleich noch. Scheuer hat jetzt jedenfalls während seiner Zeit als Abgeordneter die Grundsteine für seine neue Karriere gelegt. Zum einen ist er seit gut 2 Jahren Präsident der Asienbrücke. Das ist ein Verein, der sich für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Europa einerseits und asiatischen Ländern andererseits einsetzt. Nach seinen Angaben ist das ein unbezahltes Engagement, also ein Ehrenamt. Das habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen. Was ist denn das für ein Posten? Was bringt das jemandem wie Andreas Scheuer?
Ja, die Asienbrücke gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Nach allem, was wir wissen und auch an Unterlagen sehen konnten, ist die auch ziemlich klein. Also nicht zu vergleichen mit so großen, traditionsreichen Organisationen wie der Atlantikbrücke zum Beispiel.
Mhm. Da geht es um die Beziehungen zu den USA.
Genau, so transatlantische Beziehungen. Mhm. Und gleichwohl ist es natürlich für ihn eine Möglichkeit des Repräsentierens, der Auslandsreisen, unterwegs sein in Asien. Er war auch auf Delegationsreisen, etwa in Vietnam. Er trifft Botschafter, er trifft natürlich Unternehmer. In einem der Berichte haben wir auch beschrieben, dass es dann hier eine Konferenz gab über die sozusagen europäisch-asiatischen Wirtschaftsbeziehungen. bei einem großen Softwarehersteller an dessen Hauptstadtrepräsentanz hier in Berlin. Da erinnert es fast so ein bisschen an früher, ja, wie er da auftritt, vorher noch ein kleines Video für Social Media macht und letztlich die gleichen Unternehmen so ein bisschen trifft, die er eben früher in seiner Funktion auch als Verkehrs-, aber auch Digitalminister gehabt hat. Ich glaube, da geht es vor allem um Repräsentation und um Zugänge, kann quasi seine alten Kontakte weiter knüpfen und dann natürlich auch mit Unternehmen ins Gespräch kommen.
Okay, das heißt, Scheuer ist viel in der Welt unterwegs und kümmert sich da um wirtschaftliche Projekte, um wirtschaftliche Zusammenarbeit und erweckt dabei auch einen relativ offiziellen Eindruck. Also ich habe mir ein paar auch von seinen Instagram-Videos angeschaut. Er war zuletzt in Indien zu so einem Dialog und taucht dann natürlich mit einem geschniegelten Anzug auf und sieht eigentlich so aus wie früher als Minister.
Auf der Indienreise der Asienbrücke haben wir ja in Delhi begonnen mit dem Raisina-Dialog, der schon sehr beeindruckend war, sehr politisch, vor allem auch sicherheits- und geopolitisch, mit natürlich ein paar Besuchen und Treffen der deutschen Wirtschaft mit uns.
Ich habe mich aber gefragt, wie kommt denn ein Ex-Minister in so eine Position? Also das wirkt so, als sei das eine total offizielle Stelle, an der er jetzt da ist.
Sehr beeindruckend mit einer hohen Dynamik. Viele junge Inder ergreifen die Chance hier, zum Beispiel am Campus von SAP oder von Infosys.
Was hat es denn damit auf sich mit dieser Asienbrücke?
Ja, die Asienbrücke gibt es tatsächlich noch nicht so lange, also nach meiner Kenntnis erst seit 2019. Gegründet wurde sie mit von Marc Hauptmann, ehemaliger Bundestagsabgeordneter, den man kennen wird, wenn man sich mit den Maskenaffären beschäftigt hat, der selber involviert gewesen ist in Maskengeschäfte und bei dem dann noch andere Vorwürfe der Bereicherung auftauchten, weswegen er dann am Ende vorzeitig zurücktreten musste.
Auch ein Unionspolitiker.
Und nach meiner Kenntnis hatte er die Asienbrücke mit anderen gegründet und Andreas Scheuer ist dann nach den Dokumenten, die wir gelesen haben, sein Nachfolger geworden, 2022. Und bei der Sitzung, wo er das wurde, wird dann auch erwähnt, ja, er würde diesen Posten gern übernehmen, vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesregierung. Es ist nämlich so, dass für ehemalige Minister und parlamentarische Staatssekretäre eine sogenannte Karenzzeit gibt. Man kann es auch als Abkühlphase oder Abklingbecken bezeichnen. Also sprich, sie dürfen 18 Monate nach Ausscheiden aus dem Amt nicht einfach so eine Tätigkeit aufnehmen, außerhalb jetzt des öffentlichen Dienstes, ohne einmal sozusagen das anzuzeigen bei der Bundesregierung. Das läuft übers Kanzleramt. Dann gibt es eine Beratungskommission, man kann sie auch Ethikkommission nennen, aus ja ehemaligen Politikern und Fachleuten auch von Gerichten. Und diese Kommission schaut sich den Fall dann an und spricht dann einen Vorschlag aus, wie mit der Tätigkeit umzugehen ist. Also, und dann können auch Tätigkeiten untersagt werden für eine gewisse Zeit, wenn ein Verdacht des Interessenkonflikts auftaucht. Das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Also zum Beispiel bei einem ehemaligen Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium, der dann zwar als Rechtsanwalt arbeiten durfte, aber nicht in den Bereichen, die seine ehemalige sozusagen Amtstätigkeit umfassen.
Zumindest in dieser Abklingzeit dann.
Zumindest in dieser Abkühlphase darf er das dann nicht. Andi Scheuer hat die Tätigkeit bei der Asienbrücke auch angezeigt und da hat weder dieses Beratungsgremium noch das Bundeskabinett Bedenken erhoben und er durfte die Tätigkeit sofort aufnehmen. Wir haben auch schon Recherchen veröffentlicht, wo wir mal geschaut haben, halten sich die Politiker daran? Und da gibt es teilweise große Fragezeichen, wo wir dann doch den Eindruck hatten, dass der ein oder andere möglicherweise schon für in Bereichen tätig war, in denen er vielleicht nicht hätte tätig sein dürfen. Und da gibt es eben die Kritik auch von Organisationen wie Lobby Control, Abgeordnetenwatch oder Transparency, dass es keine sozusagen Strafen gibt. Also die Bundesregierung, wie sich so schön ausdrückt, geht davon aus, dass ihre ehemaligen Mitglieder auch nach Amtsende sich rechtstreu verhalten. Und da gibt es keine Kontroll- oder Sanktionsmöglichkeiten für den Fall, dass jemand sich an die Vorgaben aus dem Bundeskabinett dann nicht hält, ne?
Also vertrau mir, Bruder.
Genau, also bei vielen dieser sogenannten Compliance-Regeln, also Compliance ist ja Englisch sozusagen für Regeltreue, wird aber auch zunehmend bei uns in Deutschland verwendet, der Begriff. Da ist, was auffällt, bei der Bundesregierung, dass das meiste auf Selbstkontrolle und Eigenverantwortlichkeiten beruht. Also es gibt kaum Sanktionsmöglichkeiten und deswegen können Politiker, selbst wenn es Regeln gibt, werden eigentlich nicht dafür bestraft, wenn sie sich nicht dran halten.
Okay, das heißt, Scheuer hat diesen einen Job schon seit gut 2 Jahren. Februar 22
Richtig.
Ist er Präsident der Asienbrücke geworden, verdient aber offenbar nichts damit, so zumindest seine Angabe. Und das war so eine Tätigkeit, die er neben dem Abgeordnetenmandat hatte. Dann kam im Oktober 23, da war er noch im Bundestag, die Meldung, Scheuer wird in den Fachbeirat der Mosolf Group berufen. Ich kannte die bisher nicht, aber das ist ein Unternehmen für Automobillogistik aus Baden-Württemberg. Zum Beispiel haben die diese großen LKW mit einer zweistöckigen Ladefläche, auf denen Autos geliefert werden. Und Zitat aus der Mitteilung des Unternehmens: Der CSU-Politiker bringe eine ausführliche Expertise und politisches sowie zivilgesellschaftliches Verständnis für die Herausforderungen und Chancen im Verkehrswesen mit, teilte der Automotive-Systemdienstleister mit. Ist es eine Win-Win-Situation? Also die einen kriegen das Know-how, der andere kriegt da noch eine Connection in der Automobilbranche und gut ist?
Es wirkt auf jeden Fall auf den ersten Blick so, dass er in dem Fall seine Wissen und seine Kontakte aus der Amtszeit zur Verfügung stellt. Und davon profitiert Mosolf natürlich. Klar, er hat das Wissen und die Kontakte, um dieser Firma zu helfen. Und das hatten wir auch berichtet. Der Chef von Mosolf und Scheuer kennen sich auch aus seiner Amtszeit. Also Herr Mosolf war als Mitglied des Präsidiums des Deutschen Verkehrsforums auf einem Termin, an dem auch Andreas Scheuer teilgenommen hat. Also insofern gibt es da auch kennen die beiden sich aus der Amtszeit von Herrn Scheuer. Und da liegt natürlich schon der Verdacht nahe, dass er da seine Kontakte versilbert. Wir wissen nicht, was er für den Job bekommt. Also unsere Fragen dazu wurden auch nicht beantwortet. Das Auffällige ist aus meiner Sicht, dass er in diesen Fachbeirat berufen wurde, kurz nachdem diese 18-monatige Karenzzeit abgelaufen war. Also offensichtlich hat er das abgewartet, weil er davon ausgehen konnte, dass das ihm auch nicht genehmigt wird, bis er diesen ersten Beraterposten, der bekannt ist, angenommen hat. Und das zeigt eben nochmal, dass auch so eine 18-monatige Abkühlphase womöglich nicht lang genug ist, um auszuschließen, dass Politiker ihr Adressbuch allzu schnell versilbern.
Finde ich auch interessant. Also wenn man zum Beispiel diese lobbykritischen Vereine fragt, ne, wie Lobby Control, da hat ja auch in eurem Bericht die politische Geschäftsführerin Imke Diersen gesagt, dieser Posten bei Mosolf, der habe ein Geschmäckle. Formal habe Scheuer zwar nichts falsch gemacht, aber diese Karenzzeit sei womöglich einfach zu kurz und die fordern, das auf 3 Jahre zu erhöhen, sagt auch Hartmut Bäumer von Transparency International Deutschland. Der meint sogar, die Karenzzeit dürfe erst mit dem endgültigen Verlassen des politischen Bereichs, also auch des Parlaments, beginnen. Da hätte Scheuer dann noch deutlich länger warten müssen, weil er ist ja gerade erst aus dem Bundestag ausgeschieden.
Genau, also diese Regelung, die Transparency da fordert, hätte es ihm tatsächlich wirklich deutlich schwieriger gemacht, diese Posten anzunehmen. Fakt ist, Stand jetzt gibt's die noch nicht. Diese Forderung nach 3 Jahren wird von beiden Organisationen erhoben. In Europa ist es so, dass ehemalige Kommissare 2 Jahre pausieren müssen oder zumindest 2 Jahre so eine Anzeigepflicht haben. Und der Chef oder die Chefin der Kommission, in dem Fall jetzt Ursula von der Leyen, 3 Jahre. Also falls sie jetzt ausscheiden sollte nach der nächsten Europawahl, hätte sie 3 Jahre lang zumindest die Pflicht, es anzuzeigen und womöglich dann auch würde es untersagt werden. Das gibt es so in Deutschland noch nicht. Und für ehemalige Abgeordnete gibt es da überhaupt keine Beschränkungen. Also das gibt es in anderen Ländern, in den USA. Aber in Deutschland wurde das auch immer mal wieder diskutiert, auch die Forderungen erhoben. Aber die Freiheit des Mandates wird in Deutschland sehr hoch gehalten. Deswegen haben Abgeordnete auch die Freiheit, nebenbei Geld zu verdienen.
Es gibt ja diverse Tätigkeiten, die mir da einfallen. Es gibt zum Beispiel Landwirte, die nebenbei noch den Hof irgendwie verwalten. Es gibt Rechtsanwälte, es gibt eben Unternehmensberater. Also das ist ja an sich nichts Ungewöhnliches. Und ich frage mich auch, wenn ich das so höre, sollte es nicht eigentlich möglich sein, dass ein Politiker so einen gewissen Anreiz auch hat, sag ich mal, wieder aus der Politik rauszugehen? Weil sonst hat man Politiker, die quasi ihr Leben lang auf irgendwelchen Posten sitzen und alles dafür tun, dass sie ja im Amt bleiben. Dabei ist es doch gar nicht schlecht, wenn die vielleicht nach, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren dann auch mal wieder was anderes machen und Platz für neue machen.
Genau, das ist eine Diskussion, die schon seit langer Zeit geführt wird. Ich glaube, niemand hat was dagegen, dass Leute nach der Zeit im Parlament wieder in ihren alten Beruf zurückkommen. Also wenn man vorher als Pfleger gearbeitet hat und dann Bundestagsabgeordneter wird und dann irgendwann ausscheidet, dann wieder diesen alten Beruf anzunehmen. Ich glaube, dagegen spricht überhaupt nichts. Was eben schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, sie sind im Parlament in einem Ausschuss tätig, wo sie gleichzeitig noch womöglich als Lobbyist das gleiche Thema beackern. Es gibt da jetzt, haben wir auch schon drüber berichtet, seit dieser Wahlperiode zumindest die Pflicht, das anzuzeigen. Das wiederum wird dann aber nicht in allen Fällen veröffentlicht. Also Abgeordnetenrecht ist sehr kompliziert. Es gibt sehr oft irgendwelche Ausnahmen oder Spezialregeln. Aber wir haben schon darüber berichtet, dass zumindest im Ausschuss, wenn dann ein Thema behandelt wird, wo ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete Interessenkonflikte haben könnten, dass die das dann auch sozusagen melden und das dann auch im Protokoll verzeichnet wird. Mhm. Und bei gewissen höherrangigen Positionen wird das dann auch veröffentlicht. In anderen Fällen wird es nur im Protokoll vermerkt, die nicht öffentlich sind. Da soll es immer wieder zu auch interessanten Situationen kommen, weil es eben doch manchmal Leute dann die Hand heben. Also es gab mal einen Fall, wo dann eine Abgeordnete gesagt hat, da wurde über ein Unternehmen gesprochen, wo sie ein paar Mal nachgefragt hat und dann hat sie gesagt, sie hätte auch Aktien von dem Unternehmen. Dann wird halt oft so gekichert. Und manche ziehen das dann auch nach Aussagen mancher Abgeordneter so ein bisschen ins Lächerliche und das finde ich wiederum nicht gut. Ich finde das gut, dass es angezeigt werden muss, weil ich glaube, ein ganz großes Thema rund um dieses Thema Interessenkonflikte, Korruptionsprävention, Compliance ist das Bewusstsein, überhaupt erstmal sich darüber Gedanken zu machen, dass etwas vielleicht nicht in Ordnung ist oder dass es da ein Störgefühl gibt. Und ich glaube, das würde schon mal ganz viel verändern und das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich auch jetzt ja auch in einem Kommentar mich dafür ausspreche, dass Regeln schärfer sind. Nicht, weil ich glaube, dass alle Politiker korrupt sind, glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass manchmal das Bewusstsein fehlt, dass möglicherweise ein Interessenkonflikt vorliegt, weil die meisten Leute würden nie von sich sagen, dass sie korrupt sind und das ist oft ein schleichender Prozess und wenn es klare Regeln gibt, dass man Dinge anzeigen muss, familiäre Verbindungen, Aktienbesitze, Unternehmensbeteiligungen und dass eine Pflicht ist, das anzuzeigen. Ich glaube, das würde die Leute dann viel öfter sensibilisieren dafür, dass möglicherweise das nicht in Ordnung ist.
Du hast gerade angedeutet, dass sich die Regeln im Bundestag zu dieser Legislaturperiode etwas verändert haben. Dazu würde ich gleich gerne noch mehr hören. Nur, dass wir einmal diesen Fall Scheuer, sag ich mal, abschließen können. Also der ist jetzt raus aus dem Bundestag und hat dann weitgehend freie Bahn. Also diese Regeln als Ex-Minister gelten nicht mehr und als Ex-Abgeordneter kann er jetzt auch ziemlich machen, was er will. Er hat auch schon vorgesorgt. Also er hat jetzt nicht nur diesen Posten bei der Asienbrücke und diesen Fachbeiratsposten bei Mosolf, sondern er hat jetzt schon, noch während er Abgeordneter war, zwei Firmen gegründet, zusammen mit seiner Frau. Einmal eine Vermögensverwaltung und eine Unternehmensberatung, die zusammenhängen. Also die eine hängt sozusagen an der anderen. Und das ist für mich dann so der Punkt, wo ich mich frage, okay, was macht er denn damit? Also Unternehmensberatung kann ja alles heißen. Kann auch heißen, dass er dann noch weiter in der Automobilbranche fischen geht, sag ich mal.
Ja, genau. Also ich habe mich erstmal gefragt, wofür braucht ein Berufspolitiker, der 20 Jahre Berufspolitiker ist, eine Vermögensverwaltung? Also welches Vermögen verwaltet er da eigentlich? Jetzt weiß man nie so genau, gab es eine Erbschaft? Die Frau arbeitet, nachdem sie früher auch bei ihm im Ministerium war, dann ins Kanzleramt gewechselt ist, da bei der Digitalministerin tätig war, jetzt ausgerechnet für die Facebook-Mutter Meta. Also auch eine interessante Konstellation, um es vorsichtig auszudrücken. Aber vielleicht hat sie auch was geerbt. Also erstmal muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man blickt nicht genau dahinter. Trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, warum eine Vermögensverwaltung. Eher ungewöhnlich, dass ein Politiker direkt nach Amtsende und Ausscheiden aus dem Bundestag erstmal eine Vermögensverwaltung gründet. Was er als Unternehmensberater macht, wissen wir auch nicht ganz genau. Also er hat noch keine Fragen beantwortet. Was wir berichtet haben, ist, dass er schon Ende letzten Jahres sich beteiligt hat an einem Start-up, das auch im Bereich der Automobilindustrie tätig ist. Das fand ich interessant. Mhm. Und man fragt sich, wir haben nichts gefunden, aber man fragt sich natürlich, gibt es da noch mehr Beteiligungen? Ist ja auch nicht der erste Fall von Politikern, die sich an Unternehmen beteiligen. Jens Spahn hat das mal gemacht, sogar noch in seiner Amtszeit als parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Ja, wir kommen ja gleich vielleicht nochmal auf den Fall Philipp Amthor, der Aktienoptionen als Abgeordneter bekommen hat. Also das ganze Thema Firmenbeteiligung ist kein uninteressantes im Kontext von Abgeordneten und Berufspolitikern. Aber ja, um den Fall Scheuer abzuschließen, er hat jetzt freie Bahn und ich denke, man wird da auch in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges hören, was er da jetzt so nebenbei betreibt. So ist mein Gefühl.
Jetzt haben wir eine Reihe von Namen gehört. Scheuer, Spahn, Hauptmann, Amthor, alles Unionspolitiker. Das könnte jetzt den Eindruck erwecken, die sind die einzigen, die diese Problematik irgendwie betrifft. Dem ist aber nicht so. Also man kann auch in anderen Ministerien, in anderen Parteien zumindest fragwürdige Fälle finden. Da würde mir aus den vergangenen Jahren einfallen, das Verhalten von Christian Lindner als Bundesfinanzminister und FDP-Chef. Der hat ein Grußwort bei einer Bank gehalten, die ihm anschließend dann den Kredit für sein Eigenheim in Berlin aufgestockt hat. Lindner sagt dann, ja, daran ist nichts unzulässig. Und die Staatsanwaltschaft hat auch Vorermittlungen dazu eingestellt, wegen mangelnden Tatverdachts. Da bleibt für mich aber so die Frage, ja, es mag vielleicht rechtens sein, aber es ist auch richtig.
Genau, also erstmal ist ja das große Thema, über was wir sprechen, Interessenkonflikte. Vielleicht nochmal einmal, was ist das überhaupt? Also man spricht meistens davon, wenn der Anschein entsteht, dass Politiker ihr dienstlich erworbenes Wissen oder ihre dienstlich erworbenen Kontakte in irgendeiner Weise privat verwenden könnten. Und wenn der Anschein entsteht, dass es da eine Verquickung von privaten und öffentlichen dienstlichen Interessen gibt, dann spricht man von Interessenkonflikten. Transparency geht sogar noch ein bisschen weiter. Die sprechen schon von Korruption. So sagte es mir Hartmut Bäumer im Fall von Missbrauch dienstlich erworbener Informationen, Kenntnisse, Wissen für private Zwecke. Das umfasst auch einen weiten Bereich, der aus sozusagen deutscher strafrechtlicher Sicht nicht strafrechtlich relevant ist. Also wenn man so will, legale Korruption. Ein Begriff aber, der in Deutschland wird ja selten von Korruption gesprochen. Da setzen wir eigentlich oft voraus, wirklich also eine Anklage zumindest oder eigentlich sogar ein Urteil. Also bevor wir jemanden wirklich als korrupt bezeichnen. Ja, also Organisationen von Transparency haben da nicht so eine hohe Hürde. Ich bin da auch mal ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, dass man es mit dem Begriff Interessenkonflikt oft ganz gut beschreibt.
Und wie sieht's im Fall von Christian Lindner aus? Wie ordnest du den ein?
Der hatte noch ein bisschen mehr Vorgeschichte. Also Christian Lindner hat als Abgeordneter schon seit vielen Jahren Beziehungen zur BB Bank in Karlsruhe geführt. Er hat mehrfach bezahlte Vorträge bei denen gehalten in seiner Zeit als Abgeordneter. Er hatte so ein Werbevideo für die ja mitproduziert, wo er sich äußerst positiv über die Bank geäußert hat. Das war alles in seiner Zeit als Abgeordneter. Nochmal so das Trennen zwischen Abgeordneter und Minister. Also als Abgeordneter ist viel mehr erlaubt, wo man auch nicht so schnell in Gefahr gerät, auch sich strafrechtlich etwas vorwerfen zu können. Was keiner mitbekommen hat, er hat noch bevor er Minister wurde, ein Haus erworben in Berlin und hat sehr hohe Grundschulden zugunsten der BB Bank aufgenommen auf dieses Grundstück. Und das wirkte schon etwas fischig, weil er eben vorher diese bezahlten Vorträge für die gehalten hat. Und da eben so eine, also ne, das, was ich eben sagte, eine, man hatte den Eindruck, da gibt es eine private Verbindung über diese Grundschulden, diese Hypothek, und auf der anderen Seite sozusagen seine berufliche Verbindung über die Vorträge. Und dann, wo es gefährlich für ihn wurde, war dann in seiner Amtszeit, hat er ein Videogrußwort bei der Bank gehalten, wie er das bei sehr, sehr wenigen anderen Instituten nur gemacht hat, eigentlich nur bei den großen, und die BB Bank ist jetzt eine vergleichsweise relativ kleine Bank. Im Anschluss an das Videogrußwort hat er die Grundschulden nochmal aufgestockt. Also über die Gründe kann man nur spekulieren, war das Haus nicht fertig. Auf jeden Fall braucht er offensichtlich nochmal Geld. Und die zeitliche Nähe zwischen diesem Grußwort und dem erneuten Aufstocken, das war für uns schon sehr verdächtig. Und nicht nur für uns, auch für viele andere Kollegen. Und die Staatsanwaltschaft hat dann zumindest mal strafrechtliche Vorermittlungen aufgenommen. Also hat sich das angeguckt. Sozusagen ist dem Verdacht nachgegangen, ob es dann eine mögliche Vorteilsgewährung gegeben hat, was ein Straftatbestand wäre. Er hat das immer heftig bestritten, dementiert. Und das Verfahren ist dann auch von der Staatsanwaltschaft Berlin eingestellt worden, bevor sie überhaupt offizielle Ermittlungen aufgenommen haben. Das ist ihm jetzt auch immer sehr wichtig, dass man das betont, und ich finde es auch legitim. Und da muss man jetzt eben unterscheiden. Das eine ist eben das strafrechtlich Relevante und das andere ist ja der moralische Vorwurf, sollte ein Minister das machen. Und dann gibt es eine Ebene, die es in Deutschland gerade bei Ministern gar nicht gibt, die aber von internationalen Organisationen gefordert wird, dass man eben so einen Verhaltenskodex, einen verpflichtenden für Minister einführt. Ich glaube, es wäre auch für die politische Hygiene gut, wenn es da noch zwischen moralischem Vorwurf und strafrechtlich relevantem Verhalten noch so eine Ebene dazwischen gäbe, wie es das in anderen Ländern auch gibt, eine unabhängige Behörde, die dann prüft, ob es Verstöße gegen Verhaltenskodizes gegeben hätte.
Jetzt hatten wir Beispiele von Union und FDP und man könnte vermuten, das sind halt wirtschaftsfreundlichere Parteien, da liegt das eben näher. Heißt aber nicht, dass andere frei von Interessenkonflikten sind. Im vergangenen Jahr hat Udo Philipp für Schlagzeilen gesorgt. Der ist Staatssekretär im grün geführten Wirtschaftsministerium. Sven, was war da der Vorwurf?
Ja, Udo Philipp ist auch zuständig für die Förderung von Startups und durch Medienberichte kam ans Licht, dass er selber an vier Firmen beteiligt ist, eher kleineren Firmen, kleineren Unternehmen, und eines davon hat eine Förderung aus dem Bundeswirtschaftsministerium auch bekommen, also aus seinem Haus. Und da kam eben auch die Frage auf, ist das nicht ein Interessenkonflikt, wenn er beteiligt ist an Firmen, die dann auch gefördert werden? Da hat das Ministerium dann auch darauf reagiert. Die haben eine Stellungnahme auf der Website des Wirtschaftsministeriums veröffentlicht. Er musste auch in den Ausschuss. Also Habeck geriet dann sehr unter Beschuss, weil es vorher ja schon Vorwürfe der Vetternwirtschaft gegen seinen anderen Staatssekretär gab, Patrick Reichen, der ja auch dann zurücktreten musste. Ein bisschen anders gelagerter Fall.
Da ging es um seinen Trauzeugen und so.
Da ging es um Vetternwirtschaft und einen Trauzeugen, der einen wichtigen Posten bekommen hat. Den Fall Philipp finde ich hier in unserem Kontext jetzt nochmal interessanter, weil diese Frage, was dürfen Minister und Staatssekretäre so an Geschäften nebenbei machen? Da sind die Regeln in Deutschland wirklich extrem lax. Also es gibt keine Offenlegungspflicht, noch nicht mal intern, für Staatssekretäre, was sie so an Firmenbeteiligung halten. Und sie haben natürlich Insiderkenntnisse, insbesondere im Bundeswirtschaftsministerium, insbesondere wenn man dann auch noch für die Start-up-Förderung zuständig ist, dann wirft das natürlich Fragen auf, wenn man dann selber an Unternehmen beteiligt ist und dann eines auch noch gefördert wird. Da hat Erlan gesagt, die Beteiligung hatte ich vorher schon. Ich habe das, obwohl ich es nicht musste, angezeigt. Wir haben hier sichergestellt, dass ich an diesen Förderverfahren nicht beteiligt bin. Wir haben sichergestellt, dass ich auch sonst keine Entscheidungen treffe, von denen diese Firmen irgendwie finanziell profitieren könnten. Und trotzdem, finde ich, kann man sagen, dass die Offenlegung des Ministeriums erst kam, nachdem Medien schon berichtet haben, hat natürlich Fragen aufgeworfen und zeigt nochmal, dass es da strengere Regeln braucht.
Ich habe aber den Eindruck, und das gibt es ja auch international Forderungen, dass Deutschland da schärfere Regeln einführen sollte, dass es in Deutschland jetzt nicht so zur politischen Kultur gehört, möglichst offen und möglichst selbstkritisch zu sein, sondern du hast es angesprochen, es ist eher eine Frage der Selbstkontrolle und der Eigenverantwortlichkeit und alles, was da in dem Graubereich vielleicht passiert, das lässt man dann so stehen. Auf der anderen Seite gab es ja in den vergangenen Jahren immer wieder Skandale, die auch wirklich das Vertrauen in die Politik erschüttert haben, insbesondere während der Corona-Zeit diese Maskendeals. Und ein Fall, zu dem ihr ja auch sehr intensiv recherchiert habt, war der von Philipp Amthor. Kannst du noch mal kurz erzählen, was bei ihm der Vorwurf war?
Also 2020 haben wir enthüllt, dass Philipp Amthor, damals schon Bundestagsabgeordneter, sich eingesetzt hat für das Startup Augustus Intelligence aus New York beim damaligen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Auch von der CDU?
Auch von der CDU, den er am Rande einer Sitzung angesprochen hatte, ihm schon mal von der Firma berichtet hat und dem einen Brief geschrieben hat, mit Briefkopf seines Bundestagsbüros, wo er das Unternehmen vorgestellt hat und um einen Kontakt gebeten hat. Er wollte quasi einen Kontakt herstellen. Und das Verwerfliche aus unserer Sicht war eben, oder Fragwürdige, dass Amthor Aktienoptionen von der Firma bekommen hat, dass intern sozusagen bei Augustus die Rede davon war, wir müssen uns bei ihm bedanken, sodass sehr stark der Eindruck entstanden ist, die Aktienoptionen, die er bekommen hat, standen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Abgeordneter. Er war dann auch Direktor bei der Firma. Das ist so ein Mittelding aus meiner Sicht zwischen Management und Aufsichtsrat, ist ein bisschen anders gelagert in den USA, dann auch nochmal vom Bundesstaat zu Bundesstaat nach meinem Kenntnis ein bisschen unterschiedlich. Also sprich, er hatte aber auch eine Funktion in dem Unternehmen, er hat keine Vergütung bekommen, aber er hat eben Aktienoptionen bekommen. Und die zeitliche Nähe zu seinem Lobbying für die Firma bei der Bundesregierung hat halt den Verdacht aufgeworfen, dass er käuflich ist. Und
das hat eben politischen Schaden zugefügt, kann man sagen, ne? Aber strafrechtlich?
Also das hat damals für ziemlichen Wirbel gesorgt. Er wollte damals Landeschef der CDU in Mecklenburg-Vorpommern werden, womöglich Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl. Den Posten hat er dann nicht angenommen. Spitzenkandidat ist er auch nicht geworden. Es war dann erstmal sehr lange sehr ruhig um ihn. Er hat sich nie wirklich zu dieser Affäre geäußert, hat nur von einem Fehler gesprochen. Strafrechtlich hat die Staatsanwaltschaft sich das angeguckt und sehr schnell gesagt, dass da nichts zu machen ist, weil dieses Gesetz zur Abgeordnetenbestechung bis heute sehr, sehr lasch ist. Also strafbar ist da eigentlich nur ein wirklich direkter, unmittelbarer Zusammenhang zur Tätigkeit im Bundestag. Jetzt war er aber nicht für Start-ups zuständig im Bundestag. Und es gab, auch dieser Brief hatte, auch wenn er den aus meiner Sicht mit Briefkopf Bundestagsbüro, er die Autorität seines Mandats benutzt hat, um für diese Firma zu werben, hat er eben sich nicht dafür eingesetzt oder die Hand im Bundestag gehoben, damit zum Beispiel Augustus irgendwie Fördergelder oder ähnliches bekommt. Und so war dann relativ schnell klar, strafrechtlich passiert da nichts. Und das ist dann ganz oft so, wenn ein Ermittlungsverfahren eingestellt wird oder gar nicht erst eröffnet wird, empfinden das dann viele als Freispruch und nach dem Motto, da war doch gar nichts. Und dann hat er sich sehr geschickt verhalten, einfach still, demütig, hat sehr schnell eben diesen Fehler eingeräumt und ist dann erstmal, wenn man so will, ins Abklingbecken gegangen, also ein bisschen abgetaucht. Und ja, zur Überraschung vieler ist er jetzt wieder da, wird sehr stark von der neuen CDU-Führung in den Vordergrund gestellt, war bei diesen Regionalkonferenzen und offensichtlich ist man in der Partei der Meinung, dass jetzt sozusagen die Abkühlphase vorbei ist und er sein Comeback feiern darf, ne, und will jetzt Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern werden und ist einfach medial wieder sehr präsent.
Also mein Eindruck ist, wir reden natürlich über ziemlich unterschiedlich gelagerte Fälle mit Ministern, mit Bundestagsabgeordneten, aber unterm Strich scheint so eine gemeinsame Klammer zu sein, wenn es denn mal zu einer kritischen Betrachtung kommt, dann sind oft die existierenden Regeln einfach nicht so eng oder so hart, dass man den Menschen dann wirklich was vorwerfen könnte. Also ist das am Ende die gemeinsame Klammer? Die Leute können da in einem gewissen Rahmen machen, was sie wollen, weil die Regeln nicht scharf genug sind?
Also Regeln gibt es schon. Ich glaube, sie sind in vielen Fällen zu lasch. Und der Aufschrei und ja, der Ärger in der Bevölkerung, den wir ja auch spüren an Feedback, den wir für unsere Artikel bekommen, an der öffentlichen Debatte, die dann geführt wird, zeigt, dass es da so eine Unzufriedenheit in der Bevölkerung gibt, dass der Eindruck entsteht, also ne, Lehrerinnen und Lehrer können irgendwie nicht mal ein kleines Geschenk annehmen von ihren Schülern. Gab es ja auch aufsehenerregende Fälle. Oder was wir auch immer wieder hören, dass uns zum Beispiel Vertriebler schreiben, Leute aus Unternehmen, ey, wir haben mittlerweile so strenge Compliance-Regeln, wir könnten uns nicht einen kleinsten Fehltritt leisten und kriegen gleich Ärger. Wir werden total eng überwacht. Und das ist auch richtig so, es macht das Leben schwerer, aber es ist auch richtig so. Aber dann sehen wir das in der Politik, dass alle immer straffrei davonkommen. Über die Maskengeschäfte haben wir ja noch gar nicht richtig gesprochen. Also dass Abgeordnete millionenschwere Provisionen dafür kassiert haben, dass Unternehmer ihre Masken an Behörden verkaufen konnten und dafür straffrei davongekommen sind, sogar das Geld behalten konnten. Das führt einfach zu einem enormen Vertrauensverlust in die Integrität des Staates. Und es ist dann schon so, dass nach solchen Affären, nicht bei allen, aber bei vielen, gerade wenn es irgendwie moralisch besonders verwerflich ist oder auch Leute sind, die eh schon in der Öffentlichkeit sehr kritisch gesehen werden wie Scheuer, und jetzt war es bei Amthor ja auch so, der war ja sehr bekannt damals schon, dass dann diese Forderungen, die Organisationen wie Lobby Control oder Abgeordnetenwatch oder Transparency erheben, sehr häufig dann wieder stärker gehört werden, und dann tut sich dann auch schon mal was. Ne? Also das Gesetz gegen zur Abgeordnetenbestechung soll jetzt verschärft werden, reichlich spät. Also die Ampel hatte sich das schon in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Jetzt haben sie im Bundestag einen Entwurf eingebracht und da soll jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich das auch verabschiedet werden, wie wir hören. Oder das verpflichtende Lobbyregister, was das viele sehen als Folge der Amthor-Affäre. Also es braucht diese Skandale, diese öffentliche Empörung offensichtlich, bis Politiker sich bewegen. Und ich würde da auch die Hoffnung nicht ganz aufgeben. Ich glaube, dass wir tatsächlich in Deutschland ein bisschen die Haltung haben, Korruption, die gibt es doch nur woanders. Bei uns sind die Politiker davor gefeit. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass es das überall gibt, dass es tendenziell auch nicht weniger wird. Und dass wir da ein bisschen vielleicht auch von unserem moralischen Ross runterkommen sollten, unsere Überheblichkeit uns sparen sollten und einfach ähnliche Regeln einführen sollten, wie sie auch woanders schon längst üblich sind.
Es kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich würde das Schlusswort gerne Andreas Scheuer überlassen. Der hat nämlich als CSU-Generalsekretär im Jahr 2017 über Gerhard Schröder gesagt, der damals sich schon von russischen Energiekonzernen hat einspannen lassen. Schröders Rosneft-Engagement hat ein Geschmäckle. Da werden private wirtschaftliche Interessen und Politik vermischt. So, mit in diesem Sinne würde ich sagen, kann man über diese Themen noch freudig streiten. Ich danke dir schon mal sehr für deinen Besuch im Studio und bin gespannt auf die nächste Recherche, Sven.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmenfang@spiegel.de oder per WhatsApp unter +49 40 380 80 400. Die Kontaktdaten stehen wie immer auch in den Shownotes. Und natürlich freuen wir uns über ein paar Sterne bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Mein Name ist Marius Mestermann und ich bedanke mich für die redaktionelle Abnahme dieser Folge bei Janis Schakarian und für die Mischung bei Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.